Heute Abend wird die Oper Chodorkowski aus der Taufe gehoben. Gerd Haffner hat die Librettistin Christine Tornquist und den Komponisten Juri Eberhardt, die Gründer des Sirene Operntheaters, zum Gespräch getroffen. Musikalisch eröffnet er seinen Beitrag mit einem Ausschnitt aus der Generalprobe von Chodorkowski. Die Musik dazu hat Perikles Liakakis komponiert.
Heute Abend feiert im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste in Wien die Oper Chodorkowski ihre Uraufführung.
Wir haben vor ein paar Jahren einmal darüber gesprochen, dass uns interessieren würde eine Opernserie zum Thema Geld und Macht,
sagt Christine Tornquist, Librettistin der Oper.
Und eines der Stücke war ein Stück über Chodorkowski und Putin, diese Beziehung zwischen diesen zwei Männern. Da war Chodorkowski noch im Gefängnis, wie wir uns das ausgedacht haben. Und das ist das einzige Stück, das bis jetzt von dieser Serie sozusagen auf die Bühne gekommen ist. Aber wir haben da so quasi im Hintergrund die anderen, die wir machen wollen. Und da geht es darum, dass nach der Wende zwei Männer die gleichen Startbedingungen haben oder ähnliche Startbedingungen. So quasi, es fängt alles von null an. Also das alte System zerbricht, neues System ist noch nicht entwickelt. Also das sind die jungen Männer, die diesen Staat sozusagen, den neuen Staat entwickeln und wie sie das tun. Und ziehen zuerst eigentlich am gleichen Strang und irgendwann trennen sich die Wege von Geld und Macht. Das ist kurz gesagt sozusagen der ideologische Hintergrund von dem Ganzen. Außerdem fand ich, wie wahrscheinlich alle Frauen, Chodorkowski im Gefängnis sehr attraktiv, wie er da so hinter seinen Gitterstäben lächelt. Das ist ein rätselhaftes Bild, das durch die Medien gegangen ist. Das fand ich immer sehr spannend. Was ist das für eine Person hinter diesem Lächeln? Und habe angefangen, mich damit zu befassen. Und habe das Libretto geschrieben 2013, also bevor er entlassen wurde. Da hatte ich noch die Idee, er wird sicher ermordet im Gefängnis. Da war auch die Quellenlage noch nicht so gut wie jetzt. Also jetzt weiß man ja viel mehr, auch von ihm selber und so. Und ich habe bis jetzt immer relativ metaphorische Librette geschrieben. Und diesmal wollte ich es ganz naturalistisch machen. Also so, wie es wirklich hätte passieren können. Fast ein Drehbuch eigentlich zu der ganzen Geschichte. Und das war ein Experiment, das dem Perikles Liakakis, unserem Komponisten, sehr gefallen hat. Also der fand das sehr spannend, dass das so naturalistisch ist. Wir haben inzwischen beim Inszenieren gemerkt, dass es so naturalistisch auf der Bühne nicht geht. Da muss man ein bisschen übertreiben und es ist jetzt mehr eine Karikatur geworden als ursprünglich geplant. Dadurch aber stärker.
Auf die Bühne gebracht wird Chodorkowski vom Sirene Operntheater. Die Wurzeln dieses in Wien ansässigen Musiktheaterunternehmens reichen zurück ins Jahr 1998 und gründen auf der Zusammenarbeit der Librettistin Christine Tornquist und dem Komponisten Juri Eberhardt. Aus dieser zwillingshaften Symbiose von Text und Musik entstand einige Jahre später das Sirene Operntheater, einem Uraufführungspodium für neues Musiktheater. Über 50 Opern- und Kurzopern-Uraufführungen wurden hier bislang aus der Taufe gehoben. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Zusammenarbeit mit österreichischen Komponisten, Autoren und Künstlern Juri Eberhardt und Christine Tornquist.
Die Idee des Sirene Operntheaters fiel natürlich nicht vom Himmel, sondern entstand langsam. Eigentlich haben Christine Tornquist und ich uns kennengelernt, weil wir beide engagiert waren bei einer Theaterproduktion 1998 in der Wiener Jesuitenkirche, wo die Christine Tornquist hat dort den Text gemacht und die Regie und ich habe dirigiert und die Musik komponiert. Das war eine ganz lustige Sache damals. Wir waren uns gar nicht einer Meinung. Wir haben uns noch bis zur Generalprobe sehr gestritten und dann war es aber ein riesiger Erfolg. Nachher waren wir ein Paar und dann war auch klar, auf die Art und Weise machen wir dann weiter.
Wir haben im Lauf unserer 18 Jahre eigentlich angefangen, verschiedene Formate auszutesten. Am Anfang waren es konventionelle Opernlänge, also 1,5 Stunden, Musik, klassisch komponiert auf ein Libretto und dann durchinszeniert. Und dann haben wir angefangen, uns zu interessieren für die Fortsetzung zum Beispiel. Kleine Formate zu machen, 15 Minuten Opern, dafür gleich 7 davon. Später größere Festivals mit 9 Stunden Musik in 9 Wochen. Und für mich ist das jetzt auch noch nicht abgeschlossen, dass man eigentlich suchen muss nach einer neuen Form der Oper, die aber die Faszination von diesem emotionalen Knopf, den das knüpft sozusagen, nicht verliert. Also wir machen dezidiert Oper und kein Musiktheater. Das hat sich nicht verändert. Oper ist im Gegensatz zum Musiktheater doch eine relativ konventionelle Organisation von den einzelnen Bestandteilen. Gibt es eigentlich immer zuerst das Libretto, das quasi im luftleeren Raum entsteht. Dann wird es vom Komponisten durchgewalkt sozusagen. Und dann kommt es noch einmal unter die Arbeit des Regie-Sänger-Ausstatterteams. Also da gibt es eine genaue Reihenfolge, die wird eingehalten und da gibt es auch Respekt und Abgrenzung zwischen diesen einzelnen Komponenten. Beim Musiktheater hat man, glaube ich, seit den 30er Jahren wahrscheinlich schon versucht, diese Reihung aufzulösen und zu durchdringen. Das wollen wir eigentlich nicht, weil dann oft einer unter die Räder kommt, entweder der Text oder die Musik. Und ich finde diese Unabhängigkeiten von den einzelnen Bestandteilen eigentlich auch sehr interessant.
Wenn ich noch dazu ergänzen darf, das hat nichts zu tun mit der musikästhetischen Debatte um Richard Wagner. Daher kommt ja der Unterschied zwischen Oper und Musiktheater. Genau, was die Christine gesagt hat, man muss es nur fokussieren, das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Das, was wir machen, basiert auf der Grundlage eines Textes. Also bevor wir ein Theater machen, wir gehen nicht rein in das Theater, finden jetzt quasi eine neue Form oder site-specific oder was auch immer, sondern wir setzen uns tatsächlich zu Hause hin. Es wird erst ein Text geschrieben, also ein richtiger Text mit Dialogen, mit einer Geschichte. Das ist sozusagen das Klassische. Und dann wird das einem Komponisten gegeben, der schreibt dazu, also er schreibt wieder eine Musik. Das ist jetzt, sagen wir mal, der Unterschied, warum wir das Oper nennen und nicht Musiktheater. Weil im Musiktheater gäbe es wahrscheinlich viele andere Formen, auch wie man so ein Theater herstellen kann. Nur hat das, was die Christine schon gesagt hat, in der Reihenfolge, es basiert immer auf der Grundlage eines Textes.
Ob Text oder Musik wichtiger sind, ist eine wirklich schwere Frage. Da könnte man jetzt Stunden streiten natürlich. Also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung heraus ist der Text nicht wichtig, aber die Geschichte, die der Text transportiert. Also eine Oper ohne Inhalt, finde ich, ist meistens irgendwie, lasst einen doch ratlos zurück, wenn gar nichts passiert. Also wenn nichts geschieht auf der Bühne, sondern nur Monologe gehalten werden, wie es im Musiktheater manchmal der Fall ist. Und insofern glaube ich zum Beispiel, ist die Kunst des Librettisten fast unsichtbar, weil der Text wird ja oft gar nicht so verständlich sein, je nach Musik dann, je nach Vertonung. Aber die Geschichte ist so quasi wirklich das Herz des Ganzen. Eine gute Geschichte kann einen Komponisten auch inspirieren zu einer Musik. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich übrig bleibt. Man braucht nur überlegen, was erzählt man sich, wenn man über eine Mozart-Oper spricht. Man spricht über das Libretto in Wirklichkeit. Ja. Also natürlicherweise, weil ich Librettistin bin, aber ich glaube tatsächlich, dass der Plot ist wichtig.
Ich stimme der Christine da ganz zu. Erstens, mal, glaube ich, ist es gar nicht mehr so sehr eine Frage, ob jetzt der Text oder die Musik wichtiger ist, sondern man geht ja in die Oper, weil da beides passiert. Und diese musikästhetische Debatte, die es gegeben hat, die entstand ja aus einer bestimmten historischen Situation. Also das kommt quasi schon ganz am Anfang, am Beginn der Oper, als sie sich das erste Mal formiert haben, ging es ja dann darum, es wurden musikalische Formen geschrieben, die gingen in Koloraturarien und in immer ausgefeiltere Sachen, wo man wirklich dann den Text nicht mehr verstanden hat und wo das erst standardisiert auch war, was die Komponisten geschrieben haben. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Also wir haben mittlerweile mit annähernd 50 Komponisten schon gearbeitet und es ist kein einziger dabei, also wirklich kein einziger, der überhaupt auf die Idee käme, dass er da eine Musik schreibt, die sozusagen weit über den Text drüber gelegt ist. Die schauen sich alle genau an, die gehen sehr verschieden damit um, aber die schauen sich ganz genau an, was ist da die Situation, was passiert. Also Musik ist ja nicht nur die Organisation von Text, sondern man muss vor allem, wenn wir über das Theater sprechen, sagen, Musik ist die Organisation der Zeit des Theaters. Also was dauert wie lange? Das, was normalerweise ein Schauspieler in der Hand hat, wenn er auf der Bühne steht, hat, wenn man eine Partitur umsetzt, der Komponist in der Hand, der bestimmt tatsächlich den Ablauf. Also wie lange passiert, wie lange ist das, wie lange ist das? Und die gehen alle mit der Situation um, dass sie da einen Text haben. Und es ist kein einziger dabei, der nicht wollen würde, dass man den Text nicht verstünde oder so. Selbst, also ich glaube, der die meisten Koloraturen geschrieben hat, war eh ich. Aber auch nicht, um den Text unverständlich zu machen. Ganz im Gegenteil.
Das Selma. Die Stunden für
ein weiterer Ausschnitt aus der Oper Chodorkowski mit der Musik des griechischen Komponisten Periklis Lyakakis.
Meistens steht bei uns der Komponist ganz am Anfang schon fest. Das heißt, ich schreibe die Libretti schon in Gedenken an diesen Komponisten. Ich studiere meistens, wie er schreibt, wie er komponiert, um zu verstehen, was für eine Art von Text er braucht, wie viel Text er braucht, an was er sich erfreuen kann, ob der eher einen Hang zum Mickey Mousing hat, wenn man das so sagen kann, also dass er Situationen sehr spielerisch angeht oder ob er lieber so quasi ein durchgängiges Musikstück schreibt. Und das macht für die Textsorte großen Unterschied natürlich. Also insofern sind die besten Libretti die, die man für jemanden schreibt. Das versuchen wir eigentlich zu machen. Und da wir dezidiert für lokale Kunst sind, sprich also österreichische Komponisten, österreichische Autoren, weil international macht eh jeder, arbeiten wir uns so langsam durch die Komponistenlandschaft durch. Aber es sind natürlich vor allem Leute, die uns interessieren, wo man mal Tolles gehört hat. Viele Komponisten wollen wirklich mitspielen und da bin ich total offen. Also natürlich kann ich nicht in die lyrische Qualität meiner Sprache eindringen lassen. Aber wenn die sich wünschen, da hätten sie noch eine komische Figur, dann mache ich ihnen das. Weil ich glaube, dass es einfach darum geht, dass es für alle angenehm ist zu arbeiten, dass es eine schöne Arbeit wird und niemand leiden muss drunter. Ich habe zum Beispiel mit dem Komponisten Akos Panlaki habe ich unendlichen, ausführlichsten Briefverkehr, also Mailverkehr geführt, den haben wir dann sogar veröffentlicht, weil er so lustig war, wo wir um jedes Wort gefeilscht haben. Und also ich habe natürlich meine Schmerzgrenzen, aber ich verstehe ja auch die Gründe. Also Silbenzahlen sind nun mal wichtig für Komponisten, die quasi melodisch komponieren. Ja, da ist es halt wichtig und dann kann man auch Rücksicht nehmen drauf, finde ich. Andere Komponisten wollen gar nichts wissen vom Entstehungsprozess und nehmen dann ungefragt das Libretto, egal was drinsteht. Also das ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es so Themen, die einem immer im Kopf herumspuken, wenn man sich überlegt, was könnte man als nächstes machen. Aber ein Zeitungsartikel weckt manchmal eine neue Oper auf oder ein Gespräch mit Freunden oder eben Themen, die so in der Luft herumschwirren. Also ich bin immer ganz überrascht, wie oft das passiert, dass gleichzeitig irgendwo in der Welt zwei ähnliche Stücke geschrieben wird, weil das einfach das Thema herumspukt. Aber ich habe auch meine privaten Themen, die immer wieder sich durchbohren. Da gehe ich ins Café Bräunerhof und sitze dort am Vormittag gemütlich bei einer Melange, schaue mir die anderen Gäste an und schreibe so Satz für Satz gemütlich. Manchmal überkommt es mich, dann schreibe ich zwei Seiten auf einmal. Also je besser ein Text, umso schneller eigentlich, muss ich sagen, wird er geschrieben. Weil dann hat er offenbar nur mich gesucht, um aufs Papier zu kommen.
Neue Opern, die zu Papier gebracht werden, erleben oft nur ihre Uraufführungsserie und verschwinden dann sprichwörtlich in der Schublade. Die Experten gefragt, woran liegt das?
Dieser Effekt, dass neue Stücke meistens nur die Uraufführung erleben, hat rein markttechnische Gründe. Das sind die großen Namen, die wie große Firmen eigentlich dann agieren, die immer wieder aufgeführt werden, weil sie einen guten Verleger haben oder so weiter. Oder weil es schon sich in den Kontext hineingespielt hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Uraufführung, quasi das Recht der ersten Nacht, wird ein bisschen verkauft, auch von der Kulturpolitik. Da gibt es Geld dafür und für Wiederholungen nicht. Das ist einfach so. So hat sich es entwickelt. Und andererseits muss ich auch sagen, das war es im Barock auch. Und insofern kehren wir gern wieder zurück zu den Wurzeln. Es ist viel Arbeit für alle Beteiligten, vor allem für die Sänger, die das lernen müssen. Aber es muss was weitergehen in der Oper. Es kann nicht stehen bleiben bei den großen Hadern. Ne? Und wir haben auch das Gefühl, dass das unsere Aufgabe ist. Also mit großem Risiko zu fahren, im Sinne von auch, wir können auch scheitern. Wir scheitern auch ab und zu. Dann ist einmal ein Stück nicht so interessant oder vielleicht auch irgendwie reibungsvoll. Aber dafür kann auch mal was Neues passieren. Und wer weiß, vielleicht wird es in 50 Jahren wieder ausgegraben.
Wir haben nicht nur bisher mit 50 Komponisten gearbeitet, sondern mit wie vielen Künstlern überhaupt. Und natürlich geht manchmal nicht alles so, wie man sich das vorher vorstellt. Und es gab auch Musiken, also jetzt spreche ich aus meiner Perspektive, wo ich ein bisschen ratlos daneben gestanden wäre und gesagt hätte, naja, das weiß man nicht, was es ist. Aber das soll dann ja auch sein. Also wir machen prinzipiell eine Kunst, wenn man sich darauf einlässt, mit einem Künstler zu arbeiten, vergibt man nicht einen Auftrag, der so und so und so, sondern da muss man darauf gefasst sein, dass da vielleicht was Seltsames passiert.
Auf Jukos, stark und sauber, wie ein Abo. bezahlen freiwillig die offenen Löhne der Stadt. Wir gründen eine Schule für Ölfachleute. Wir bauen die Autobahn fertig und wir richten eine Pensionskasse ein.
Ein neues Image.
Morgen um 8 in meinem Büro. Alexei Wladimirovich, du hast bis heute gut für die Firma gearbeitet. Du sollst eine Gratifikation bekommen. Hast du nicht immer von einer eigenen Kellerei auf der Krim geträumt? Jetzt ist Zeit dafür.
Hey! Hey!
Wer nicht weiß, wann man den Mund hält, ist selber.
So eine Art von Theater, wie wir das machen, kann man nicht tun ohne öffentliche Förderung. Für uns ist es jetzt nicht immer schwieriger, weil die Stadt uns tatsächlich unterstützt. Die stehen dahinter. Also wir arbeiten auf der Basis im Moment einer 4-Jahres-Subvention durch die Stadt Wien. Und es kommen natürlich noch viele andere. Es kommen noch Kleinsubventionen dazu, es kommen noch Einnahmen dazu. Sponsoren und sowas gibt es fast nicht. Das wird tatsächlich immer schwieriger, das sagen eh auch alle.
Manchmal denke ich mir, fast interessanter als mehr Geld wäre mehr Hilfe bei dem Finden von Proberäumen, dem Aufbauen eines Fundus, Technikfundus zum Beispiel. Wir haben zusammen mit Kollegen ein Netzwerk gegründet für die Wiener Musiktheater. Da sind fast alle Musiktheatergruppen von Wien dabei. Und das hilft zum Beispiel ungemein beim Produzieren, da spart man sich viel Geld. Das heißt, wenn da ein von der Politik eine Förderung so eines gemeinsamen Co-Produzierens gegeben wäre oder wenn das unterstützt würde, dann würden alle profitieren und es würde weniger kosten. Als wenn jede Gruppe ihr Zeug selber anschaffen muss und ihre eigenen Räume unterhalten muss und so weiter. Also da finde ich, kann man Synergieeffekte, könnte man noch immens nützen. Wir sind jetzt eigentlich privat oft gefördert worden von Leuten, die uns Räume überlassen haben als Proberäume. Derzeit die Firma BAI zum Beispiel, da haben wir ein großes Haus, wo wir proben können und unseren Fundus lagern können. Das ist zum Beispiel extrem hilfreich, sowas. Und da kann man aber immer nur beten und hoffen, weil wenn man so einen Raum nicht hat, dann ist das Geld schnell weg, dass eigentlich Menschen zur Verfügung gestellt werden sollten, Sängern, Künstlern und so weiter.
Wir versuchen ja auch die Leute anständig zu entlohnen, aber so wenig Miete zu zahlen, wie nur geht. Und man wird durchaus erfinderisch, wenn man sich nicht alles leisten kann. Das ist prinzipiell gar nicht so schlecht.
Was total interessant ist, Herumzigeunern in verschiedenen Orten, ist, dass man quasi immer ein neues Bühnenbild schon geliefert bekommt. Eine Fabrikhalle hat eine andere Atmosphäre als zum Beispiel der Festsaal der Universität Wien, in dem wir was gemacht haben, oder das Semperdepot, in dem wir jetzt den Chodorkowski machen. Also das Atelierhaus der bildenden Künstler, wie es heute heißt. Und das heißt, man spart sich eine ganze Menge Bühnenbild. Man muss nicht in eine schwarze Box ein großes Bühnenbild hineinbauen, sondern man hat vor Ort schon Säulen oder grauen Boden oder Dachgestühl, was auch immer man sich wünscht. Und wir haben auch immer die Räume nach den Stücken ausgesucht. Allerdings, muss ich sagen, hat sich da die Lage sehr verschärft, weil da merkt man schon, dass es immer schwerer wird, einen Raum zu bekommen, wenn man nicht die Staatsopernbudgets hat.
Also da ist ja auch eine gewisse Barriere dran, wenn man darüber nachdenken muss, wie machen wir das jetzt, das können wir gar nicht bezahlen. Dann überlegt man schon so lange, dass man auch eigentlich sicher sein kann, da passiert jetzt nicht irgendein Mist, der irgendwie schnell rausgehauen ist. Man sieht schon die ein oder andere Produktion im Theater, wo man auch sieht, das ist jetzt reine Geldverschwendung. Das sieht dann auch so aus.
Come
Gerhard Hafner über die Oper Chodorkowski. Informationen finden Sie im Internet unter sirene.at.